SRF 1.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Guten Mittag. Schlechtes Zeugnis für die Schweiz. Der Europarat hat in Sachen Menschenrechte einiges auszusetzen. Da wollen wir natürlich wissen, warum. Gleich zwei Schweizer Regional-Airlines sind in Bedrängnis.
Es gibt ja dieses Promo in der Luftfahrt, dass man sehr schnell Millionär werden kann, dass man zuerst mit 1 Milliarde starten muss und dann hat man schnell 1 Million. Das Geld in der Luftfahrt ist einfach sehr schnell weg.
Ein Luftfahrtexperte erklärt, warum die Luft gerade für die Kleinen so dünn ist. Und
ich sprüh's auf jede Wand, neue Männer braucht das Land. Ich sprüh's auf jede Wand, neue Männer braucht das Land.
Ein Song aus den Anfängen der 80er Jahre. Etwa gleich lang schon ist Andreas Porter in der Schweizer Männer- und Väterarbeit tätig. Zu seiner Pensionierung fragen wir ihn, was für Männer und Frauen braucht das Land? Im Tagesgespräch um 1. Im Studio sind Brigitte Kramer und Thomas Fuchs mit den Nachrichten.
Der sogenannte Islamische Staat hat offenbar Raqqa, seine letzte wichtige Bastion in Syrien, verloren. Augenzeugen der Agentur Reuters berichten, mit den USA verbündete kurdische und arabische Milizen hätten in Raqqa eine Flagge gehisst. Raqqa galt lange als Hauptstadt des IS in Syrien. Korrespondenten der BBC erwarten in Kürze die offizielle Bestätigung, dass die Stadt befreit sei. Nach Angaben der US-Verbündeten halten sich nur noch ein paar Dutzend IS-Kämpfer in Raqqa auf. In der Schweiz leben fast 600'000 Menschen in Armut. Das zeigt die Armutsquote 2015 des Bundesamtes für Statistik. Ohne soziale Unterstützung durch staatliche oder private Institutionen wären es gut doppelt so viele. Das BFS schreibt, wenn außer der AHV keine weiteren Sozialleistungen ausgerichtet würden, wären 2015 knapp 1,3 Millionen Personen von Armut betroffen gewesen. Zur Berechnung der Armutsquote berücksichtigt das BFS nicht nur das Haushaltseinkommen, sondern auch sogenannte Sozialtransfers wie Familienzulagen, IV-Renten und die eigentliche Sozialhilfe. Die Volksinitiative zur Förderung von Organspenden ist lanciert worden. Jede verstorbene Person soll automatisch zur Spenderin werden, wenn sie dies zu Lebzeiten nicht ausdrücklich ablehnt. Derzeit benötigen Organspender eine Karte, mit welcher sie einer Entnahme von Organen zustimmen. Die Initiative «Organspende fördern, Leben retten» ist von der Jeune Chambre Internationale de la Riviera lanciert worden, einer Organisation von Unternehmen und Führungskräften. Die Stiftung für Organspende und Transplantation, Swiss Transplant, unterstützt die Initiative. In Malta haben tausende Menschen an einer Mahnwache für die ermordete regierungskritische Journalistin Daphne Caruana Galizia teilgenommen. Sie legten in der Stadt Silema im Nordosten der Mittelmeerinsel Blumen nieder und zündeten Kerzen an. EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani sprach von einem tragischen Beispiel einer Journalistin, die ihr Leben für die Wahrheit opferte. Die 53-Jährige war gestern von einer Autobombe getötet worden. Sie hatte Vertrauten des Mitte-Links-Regierungschefs Joseph Muscat mehrfach vorgeworfen, korrupt zu sein. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Aus Burma sind innerhalb einer Woche weitere 50'000 Rohingya nach Bangladesch geflohen. Wie das UNO-Kinderhilfswerk UNHCR weiter mitteilt, ist damit die Zahl der Flüchtlinge seit August auf über 580'000 gestiegen. Anfang Monat hatte ein UNO-Bericht festgehalten, dass die muslimische Minderheit der Rohingya systematisch und koordiniert mit Gewalt aus Burma vertrieben wird. In Madagaskar hat sich die Zahl der Pestfälle innerhalb einer Woche mehr als verdoppelt. Laut den Behörden des Inselstaates sind inzwischen gut 800 Menschen erkrankt. 600 von ihnen hätten die hochgefährliche und leicht übertragbare Lungenpest. Mindestens 74 Menschen seien an der Infektion gestorben. Die Pest breitet sich in Madagaskar seit Anfang September aus, auch in der dicht besiedelten Hauptstadt Antananarivo. Die Weltgesundheitsorganisation ist besorgt. Sie hat 1,5 Millionen Dosen Antibiotika zur Behandlung und Prophylaxe nach Madagaskar geschickt. Das Wetter. Am Nachmittag scheint neben hohen Wolkenfeldern überwiegend die Sonne. Die letzten Nebelfelder lösen sich auf. Am Mittwochmorgen liegt über dem Mittelland stellenweise Nebel, am Nachmittag ist es dann überall sonnig. Heute und morgen bleibt es mild bei 17 bis 23 Grad.
«12.36 Uhr, Sie hören Rendezvous, das gibt es gleich bei uns. Warum der Europarat bei den Menschenrechten in der Schweiz besonders streng ist?» Dann, in Malta wird eine regierungskritische Journalistin ermordet. Wer steht dahinter? Eine Spurensuche. Und regelmäßig brennen in Portugal die Wälder. Das müsste nicht sein, zeigt ein Bericht. Für die Menschenrechtslage in der Schweiz müsste es doch eigentlich gute Noten geben, mag man mit Blick auf andere Länder vielleicht denken. Dem ist aber nicht so. Der diesjährige Prüfbericht des Europarats jedenfalls fällt ziemlich streng aus. Die Mängelliste des Menschenrechtskommissars Nils Muisnik ist lang. Fredrik Steiger.
3 Tage lang recherchierte der Menschenrechtskommissar des Europarats Nils Muisnik in der Schweiz. Er traf Regierungsmitglieder und Parlamentarier, Wissenschaftler und Vertreter von Nichtregierungsorganisationen. Am Anfang seines Berichts gibt es vom 53-jährigen Letten durchaus etwas Lob, unter anderem für die lange demokratische Tradition, den soliden rechtsstaatlichen Rahmen. Doch danach folgt mehr Kritik, als man hierzulande wohl erwarten würde. Es fängt an beim institutionellen Rahmen. Obschon sowohl die UNO als auch der Europarat das mehrfach moniert hätten, fehle in der Schweiz immer noch eine starke, gut finanzierte nationale Menschenrechtsinstitution. Immerhin, es gehe nun voran.
I'm pleased that there seems to be movement towards creating a national human rights institution.
Muisniks bemängelt auch, die Schweiz habe zwar die Europäische Sozialcharta unterzeichnet, aber noch immer nicht ratifiziert. Die Charta vertritt einen weitreichenden Menschenrechtsbegriff, der beispielsweise auch das Recht auf Arbeit oder Bildung fordert, was politisch hier sehr umstritten ist. Ein zusätzliches Gremium mahnt der Menschenrechtskommissar auch an bei der Überwachung des neuen Nachrichtendienstgesetzes.
The key thing is to have a very robust system of democratic oversight of those security services.
Es brauche zwingend eine ganz von Regierung und Behörden unabhängige Aufsichtsinstanz. Mängel sieht der Vertreter des Europarats auch im Flüchtlingsbereich. Viel zu viele Asylbewerber erhielten bloß einen prekären provisorischen Aufenthaltsstatus, obschon klar sei, dass sie nicht sofort oder gar nicht in ihre Heimat zurückgeschafft werden könnten. Besonders ins Auge stach Muisniks, der Familien in der Transitzone des Zürcher Flughafens besucht hat, dass dort selbst Kinder, wie er sagt, quasi inhaftiert seien.
I also urge Switzerland to stop detaining children. Detention is never in the best interest of the child.
Als problematisch erachtet der Menschenrechtskommissar Volksinitiativen, die unvereinbar sind mit dem Völkerrecht, etwa ein Burka-Verbot. Anders als manche Politiker hierzulande verlangt er jedoch nicht, dass sie für ungültig erklärt werden.
I suggest having some kind of an independent tribunal or mechanism provide an expert opinion on the compatibility of various initiatives with Switzerland's international obligations.
Es reiche ein unabhängiges Expertengremium, das die Stimmbürger auf die Unvereinbarkeit hinweise. So könnten sie in Kenntnis der Konsequenzen abstimmen. Muisniks Mängel- oder Empfehlungsliste geht noch weiter. Ihm ist klar, dass sie innenpolitisch auch auf Kritik stoßen wird. Er fordert aber:
You are a long-standing democracy with sufficient resources to aim for very high levels of protection, both for migrants as well as for all Swiss citizens.
Die Schweiz als traditionsreiche und wohlhabende Demokratie solle sich ehrgeizige Ziele setzen. Er sagt nicht ausdrücklich, deutet aber an, dass er hier deutlich strengere Maßstäbe anlegte, als etwa bei Europaratsmitgliedern wie Russland, der Türkei oder Aserbaidschan.
I am in the business of urging countries to be more ambitious. Don't aim for the lowest common denominator in Europe. You can do better.
Seine Aufgabe sei es, jeden Staat anzuhalten, ambitioniert zu sein. Seid nicht zu rasch zufrieden, ruft er die Schweizer auf. Vieles liefe hier gut, doch das eine oder andere könne man schon noch besser machen.
Die Schweiz solle nicht so rasch zufrieden sein, das ist eine Botschaft an den Bundesrat. Dieser hat den Bericht bereits einsehen können. Ich habe Fredrik Steiger gefragt, wie nimmt die Landesregierung die Kritik auf?
Man kann auf jeden Fall sagen, sie nimmt die Kritik grundsätzlich ernst, denn die Europäische Menschenrechtskonvention ist eine zentrale Vereinbarung und der Europarat und damit der Menschenrechtskommissar sind sozusagen die Hüter dieser Vereinbarung. Und der Ton der bundesrätlichen Stellungnahme, würde ich sagen, ist etwa so, wir setzen uns mit eurer Kritik, mit euren Vorschlägen ernsthaft auseinander.
Gibt es denn sogar Punkte, bei denen der Bundesrat den Ball gern aufnimmt, ihm die Kritik sogar in die Hände spielt?
Soweit würde ich nicht unbedingt gehen, aber es gibt Punkte, wo man aus der Antwort von Bundesrat Didier Burkhalter durchaus merkt, dass man sich hierzulande eingesteht, dass nicht alles ideal läuft, dass noch Entwicklungen zum Besseren möglich sind, insgesamt etwa im Asylbereich, aber auch dort, wo es darum geht, das neue Nachrichtendienstgesetz zu überwachen, eine Kontrollinstanz einzusetzen. Da signalisiert man klar, man ist da noch nicht am Endpunkt.
Und wo wird der Menschenrechtskommissar in der Schweiz sicher kein Gehör finden?
Dort, wo es darum geht, wie eine nationale Menschenrechtsorganisation in der Schweiz aufgebaut werden soll. Dass es diese braucht, das akzeptiert der Bundesrat. Aber wie genau sie finanziert wird, was ihr Mandat ist, was die Prioritäten sind, dort möchte man sich doch eher nicht dreinreden lassen. Und ein anderer Punkt, bei der Europäischen Sozialcharta, die ja auch wirtschaftliche Rechte fixiert, dort signalisiert der Bundesrat ganz klar, es gibt keine Mehrheit im Parlament für eine Ratifizierung dieser Sozialcharta. Im Moment.
Der Menschenrechtskommissar, wir haben es in Ihrem Bericht gehört, hat 3 Tage in der Schweiz recherchiert. 3 Tage Recherche für einen so kritischen Ansatz. Wie seriös ist das?
Es ist ja nicht so, dass der Menschenrechtskommissar sich nur während dieser 3 Tage mit der Schweiz auseinandersetzt. Das tut er und sein ganzer Stab das ganze Jahr, genauso wie sie auch die Menschenrechtslage in den anderen Mitgliedsländern dauernd im Auge behalten. Aber es sind dann jeweils 3 zusätzliche Tage, die vor Ort recherchiert werden. Und jedes Jahr muss sich der Menschenrechtskommissar mit etwa 12 Ländern befassen. Also allzu viel Zeit kann er da gar nicht verbringen und das tun beispielsweise auch die UNO-Menschenrechtsberichterstatter nicht. Solche Besuche vor Ort, die dauern häufig 3 bis 5 Tage nur.
Der Menschenrechtskommissar gibt indirekt selber zu, dass er bei der Schweiz einen strengeren Maßstab ansetzt als bei anderen Ländern. Macht das Sinn? Bedeutet es doch im Umkehrschluss, dass man bei Ländern, die es nicht so genau nehmen mit den Menschenrechten, schneller zufrieden ist?
Das ist so, aber es ist ein Stück weit auch pragmatisch. Man denke etwa an Länder wie Russland, wo sehr vieles im Argen liegt, oder in der Türkei, wo es um korrupte oder regierungshörige Justiz geht, wo vielleicht sogar die Folterfrage noch im Raum steht, wo es politische Gefangene gibt. Wenn man in diesen Ländern nicht auf die allergrößten Probleme fokussieren würde, dann würde man möglicherweise überhaupt nichts erreichen, während man bei anderen Ländern wie der Schweiz, Schweden, Großbritannien oder Deutschland halt viel kleinere Probleme auch herausgreifen und auch konkret anpacken kann, um auch dort noch gewisse Fortschritte zu erzielen.
Nun ist der Europarat selber auch schon in die Kritik geraten. Es hieß, Aserbaidschan und andere Autokratien hätten in den letzten Jahren begonnen, das Gremium systematisch zu korrumpieren. Relativiert das nicht auch ein Stück weit die Kritik aus diesem Gremium?
Man muss unterscheiden, die Kritik in den letzten Wochen, die ja unter anderem auch zum unfreiwilligen Rücktritt des Präsidenten der Parlamentarischen Versammlung geführt hat, betrifft eben hauptsächlich diese Parlamentarische Versammlung und einige ihrer Mitglieder. Der Europarat besteht aber auch aus dem Menschenrechtsgerichtshof, aus dem Generalsekretariat, aus dem Menschenrechtskommissariat und diese Instanzen machen eigentlich ihre Arbeit durchaus seriös und sind nach wie vor das demokratische und rechtsstaatliche Gewissen Europas.
Einschätzungen unseres diplomatischen Korrespondenten Fredrik Steiger hier im Rendezvous. Die Kleinen haben es nicht einfach im großen Fluggeschäft. Gleich 2 Regionalfluggesellschaften in der Schweiz stecken in Nöten. Allen voran die Skywork Airlines. Sie fliegt ab Bern-Belp, aber vielleicht nur noch bis Ende Monat. Kann sie dem Bund nicht aufzeigen, wie sie den weiteren Flugbetrieb finanziert, verliert sie die Bewilligung. Ebenfalls in Turbulenzen steckt die Darwin Airline aus Lugano. Wirtschaftsredaktor Matthias Heim.
Es ist ein Kommen und Gehen. Ein Dutzend Fluggesellschaften haben seit der Jahrtausendwende in Bern ihr Glück versucht. Einige haben bereits nach wenigen Monaten aufgegeben, andere nach einigen Jahren. Den Fluggesellschaften ist aber über kurz oder lang das Geld ausgegangen. Ein wesentlicher Grund für das Scheitern ist das zu kleine Einzugsgebiet von solchen Fluggesellschaften, beobachtet Stefan Eiselin, Chefredaktor von Aerotelegraph, einer Fachpublikation für Aviatik.
In der Schweiz ist das Problem, dass oft ihre Einzugsgebiete einfach sehr klein sind. Und die Leute zu bedienen, ist einfach schwierig.
Erschwerend kommt für die Regionalfluggesellschaften hinzu, dass sie eingeklemmt sind zwischen den großen Drehscheiben Genf, Basel, Zürich und Mailand.
Diese Regionalgesellschaften, die sind gefangen zwischen zum Beispiel einer EasyJet, die ab Basel sehr stark ist mit tiefen Preisen, einem riesigen Angebot, Swiss in Zürich mit einem weltweiten Angebot, dann müssten sie sich wirklich ganz lukrative Strecken herauspicken und von diesen gibt es einfach dann doch relativ wenige.
Skywork Airlines ab Bern und Darwin ab Lugano haben zwar solch lukrative Strecken, allerdings rentieren sie nur während der Sommersaison. Und selbst dann seien sie nicht so profitabel, wie sie sollten, sagt Klaus Platzer, Eigentümer der Darwin Airline im Tessiner Radio.
As you know, we have a lot of seasonal flights throughout the summer and there are some of them are not as profitable as they are or should be.
Und jetzt verschärft sich das Problem während der kommenden Wintermonate. Klaus Platzer rechnet mit weniger Passagieren.
In winter we might have even less passengers to all these leisure and summer destinations.
Gleiches gilt auch für Skywork Airlines in Bern. Sie fliegt zwar einige europäische Großstädte an, aber auch viele Feriendestinationen im Mittelmeerraum. Diese allerdings nur im Sommer. Mit wenigen profitablen Strecken die schwachen Monate zu überbrücken, sei für eine kleine Fluggesellschaft praktisch nicht möglich, sagt Aviatik-Journalist Stefan Eiselin.
Das Geld in der Luftfahrt ist einfach sehr schnell weg, weil man hohe Fixkosten hat, weil man hohe Betriebskosten hat, weil das Business einfach sehr brutal ist.
Skywork und Darwin fliegen weiterhin, auch wenn die Luft dünn geworden ist. Aber sollte auch ihnen das Geld ausgehen, dürften wohl neue Anbieter auftauchen und ihr Glück in Lugano oder Bern versuchen. So wie bereits in der Vergangenheit.
Daphne Caruana Galizia war die wohl bekannteste Journalistin von Malta. Sie hat hartnäckig recherchiert und Artikel geschrieben, die die amtierende Regierung von Premier Joseph Muscat schwer belasteten. Weil sie bedroht wurde, hatte sie sich bereits vor 2 Wochen an die Polizei gewandt. Gestern nun starb sie, als eine Bombe ihr Auto auseinanderriss. Die Betroffenheit im In- und Ausland ist groß. Ein Journalistenmord in einem EU-Land wirft zudem einige Fragen auf. Aus Rom, Franco Battel.
20 Minuten vor ihrem Tod hatte die Journalistin noch geschrieben. Überall seien Korrupte, die Lage sei verzweifelt, vertraute sie ihrem Blog an. Dann stieg Daphne Caruana Galizia ins Auto, das explodierte. Regierungschef Joseph Muscat sprach am Fernsehen wenig später von einem schwarzen Tag für die Demokratie und die Medienfreiheit und forderte die Aufklärung des Verbrechens. Doch das Verhältnis zwischen Premier Muscat und der ermordeten Journalistin war schlecht. Sie hatte der Regierung immer wieder Korruption vorgeworfen. Es ging unter anderem um den Verdacht, Premier Muscat und seine Frau seien von der Herrscherfamilie Aserbaidschans geschmiert worden. Muscat bestritt das energisch, stellte sich im Sommer aber trotzdem einer vorgezogenen Neuwahl, die er klar gewann. Nach dem Mord wurden sofort Verdächtigungen laut, die Journalistin habe diese Recherchen mit ihrem Leben bezahlt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das aber bloße Spekulation. Zur Täterschaft gibt es bisher keinerlei Hinweise. Zudem recherchierte Caruana Galizia längst nicht nur im Umfeld der Regierung, sondern auch zum organisierten Verbrechen. Vittorio Malaguti ist ein italienischer Journalist, der seit Jahren über Malta berichtet. Er sagte dem Radiosender Rai, Malta sei schon seit längerem ein Tummelfeld der Mafia.
Malta è un centro di investimento della mafia italiana che investe soprattutto nell'azzardo.
Die italienische Mafia investiere in die maltesische Glücksspielindustrie. Auch hier recherchierte die bekannte Journalistin und schuf sich zahlreiche Feinde. Sie und andere Journalisten kritisierten die maltesische Regierung, weil sie die boomenden Online-Casinos viel zu wenig kontrolliere und dem organisierten Verbrechen Schlupflöcher biete, um Geld zu verstecken oder zu waschen. Die Ermittlungen der maltesischen Behörden werden also in viele Richtungen gehen. Klar ist einzig, dass sich die 53-jährige Bloggerin vor 2 Wochen bei der Polizei meldete und sagte, sie werde bedroht und fürchte um ihr Leben. Warum also wurde sie von der Polizei nicht besser geschützt? Eine unangenehme Frage mehr an die Adresse von Regierungschef Joseph Muscat.
1:10. Mit einer 3-tägigen Staatstrauer gedenkt Portugal der Opfer der jüngsten Waldbrände. Nach neuesten Angaben sind mindestens 36 Menschen ums Leben gekommen. Diese Tragödie wiederholt sich immer wieder in Portugal. Immerhin, jetzt gibt der Wetterdienst Entwarnung. Eine Regenfront und sinkende Temperaturen würden die Waldbrandgefahr heute verringern. Ich habe Thomas Fischer, NZZ-Korrespondent in Lissabon, gefragt, hat sich die Lage bereits entspannt?
Die Situation hat sich auf jeden Fall entspannt. Es sind noch Brände aktiv, aber die Situation ist sehr viel weniger dramatisch. Am allerschlimmsten war es am Sonntag. Am Sonntag registrierte der Zivilschutz eine diesjährige Rekordzahl von mehr als 500 kleineren und größeren Bränden landesweit. Und das ist insbesondere für diese Jahreszeit natürlich sehr, sehr ungewöhnlich. Im Oktober ist die sogenannte Waldbrandsaison eigentlich längst vorbei.
Auch wenn es jetzt zum Teil nicht mehr brennt, die Feuer der letzten Tage haben ja zahlreiche Häuser zerstört, bekommen die betroffenen Leute Hilfe?
Also irgendwie wird in solchen Situationen immer Hilfe auf die Beine gestellt. Die Sozialbehörden haben Anlaufstellen eröffnet für die Soforthilfe von Menschen, die irgendwie unter diesen Bränden gelitten haben. Eine große Frage ist immer noch, was geschieht mit den Menschen, die bei den großen Feuern im Juni so viel verloren haben. Hier hatte sich der Staat, die Regierung, bisher auf den Standpunkt gestellt, der Staat bezahlt, wenn nachgewiesen wird, dass der Staat irgendwie versagt hat.
Gibt es denn da schon Anhaltspunkte, dass der Staat da etwas anders oder besser hätte machen sollen?
Es gab im Juni die verheerenden Brände mit den 64 Toten. Die meisten von ihnen starben ja in ihren Autos auf der Flucht vor dem Feuer. In der Reaktion auf diese Katastrophe, die landesweit einiges in Gang gebracht hat, gerade auch in der Politik, wurde eine unabhängige Kommission von Fachleuten eingesetzt. Sie hat gerade vor einigen Tagen ihren Abschlussbericht vorgestellt und vorgelegt. Und sie hat den Finger auf eine ganze Reihe von Schwachstellen gelegt. Schon die vorbeugenden Maßnahmen waren bei der Hitze in den Tagen nicht ausreichend. Viele der Toten wären vermeidbar gewesen, wenn es eine rechtzeitigere Warnung in den Dörfern gegeben hätte. Menschen hätten ihre Dörfer früher verlassen können. Also es ist sehr, sehr viel schiefgelaufen und jetzt obendrein von den Flugzeugen und Helikoptern, die noch im Sommer beim Kampf gegen die Waldbrände zum Einsatz gekommen waren, hat jetzt mehr als die Hälfte nicht mehr zur Verfügung gestanden. Die entsprechenden Verträge waren einfach abgelaufen. Zu dieser Zeit hat niemand mehr mit einer solchen Katastrophe gerechnet.
Portugal wird ja praktisch jedes Jahr von Wald- und Buschbränden heimgesucht. Dieses Jahr haben die Feuer fast 100 Todesopfer gefordert. Liegt das nur an der Trockenheit?
Es liegt nicht nur an der Trockenheit. Ein ganz großes Problem in Portugal ist die Landflucht in den letzten 50, 60 Jahren. Es gibt Landkreise im Landesinnern, die haben in wenigen Jahrzehnten 2/3 ihrer Bevölkerung verloren. Jüngere Menschen sind im Allgemeinen abgewandert oder ausgewandert. Und wo es vor 50 Jahren noch einen Wechsel gab in der Landschaft von Acker, Weidefläche und Wald. Da ist jetzt sehr häufig praktisch nur Wald, der häufig nicht gepflegt wird. Sehr häufig ist nicht einmal bekannt, wem bestimmte Waldflächen gehören.
Werden denn nun aus all diesen Erkenntnissen irgendwelche politischen Konsequenzen gezogen?
Im letzten Jahr hat die Regierung bereits einige Initiativen angekündigt. Zum Beispiel will sie Anreize dafür schaffen, dass die Eigentümer von kleinen Parzellen sich registrieren lassen. So wäre klar, wem gehört ein bestimmtes Landstück, wer ist für die Pflege verantwortlich. Aber gestern hat der Ministerpräsident noch gesagt, es gibt leider keine Zauberformel. Also Portugal wird noch eine ganze Weile mit diesen Dramen leben müssen.
Sagt Thomas Fischer, Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung in Lissabon. Am kommenden Wochenende will die portugiesische Regierung über den Expertenbericht zu den Waldbränden dieses Sommers beraten. China-Schilf ist ein wertvoller Rohstoff, der auch in der Schweiz immer gefragter ist. Als Baustoff oder Brennmaterial zum Beispiel. Früher hat der Bund den Anbau stark gefördert. Heute kaum mehr, dafür wird umso mehr importiert. Darüber beklagen sich die China-Schilfproduzenten. Das sei nicht nachhaltig, sagen sie. Thomas Pressmann.
Uli Freudiger steht mitten in einem Schilffeld. Der Landwirt hat vor über 20 Jahren als einer der ersten China-Schilf in der Schweiz angebaut. Das Schilf wächst hier bei Gals im Berner Seeland 2 Meter hoch. Es wiegt sich im Wind. Die Pflanze sei gut für den Boden, einfach zu kultivieren und nützlich.
Wenn man denkt, dass die Natur selber alle die Vorteile, die man sich wünscht in der Landwirtschaft, dass die Natur das in Form von dieser Miscanthus-Pflanze, also China-Schilf, wie man in der Schweiz sagt, hervorbringt, dann ist das eine Wunderpflanze, das ist es auch.
Vom Schilfdickicht am Rande des Dorfes führt Uli Freudiger in ein Büro in einer Lagerhalle. Die Wände des Büros sind aus China-Schilf und mit Schilf werden im Winter die Räume geheizt. Freudiger zeigt auf ein Gestell mit Bechern und Besteck, alles aus China-Schilf. Uli Freudiger öffnet eine Vitrine und entnimmt 3 Lego-Steine, auch sie aus China-Schilf.
Das ist nur ein Beispiel von vielen, dass man alle Kunststoffteile, die heute auf dem Markt sind, mit unserem Rohstoff ersetzen kann.
Mittlerweile steigt in der Schweiz die Nachfrage. Doch ein Viertel des Rohstoffs, die Fasern der Stängel, muss importiert werden. Nur noch etwa 100 Schweizer Bauern pflanzen China-Schilf an. Früher waren es doppelt so viele. Denn trotz steigender Nachfrage, das Anpflanzen lohnt sich nicht. Der Grund, China-Schilf aus dem Ausland ist um einiges günstiger. Früher erhielten die hiesigen Bauern 1'000 Franken oder mehr Direktzahlungen pro Hektare vom Bund. Heute gibt es praktisch nichts mehr. Vor ein paar Jahren ließen verschiedene Bundesämter den Nutzen der Pflanze erforschen. Mehrere 100'000 Franken Bundesgelder sind in die Forschung geflossen. Doch das Interesse beim Bund hat nachgelassen. Uli Freudiger schüttelt darüber den Kopf.
Dass wir Steuergelder von den Schweizer Steuerzahlern zur Verfügung gestellt bekommen, um die Produkte zu entwickeln, die wir jetzt marktberechtigt auf dem Tisch haben. Und schlussendlich, wenn man sie auf dem Tisch hat, kann man sie nicht herstellen, weil man den Rohstoff im Ausland holen muss oder weil man ihn gar nicht hat. Das stimmt doch etwas nicht.
Seit 2014 erhalten die China-Schilfbauern kaum mehr Geld für die Produktion, obwohl die vom Bund geförderten Studien zum Schluss kamen, dass China-Schilf als Kunststoffersatz oder Energielieferant geeignet ist. Die Produzenten können das nicht nachvollziehen. Warum der Strategiewechsel, fragen sie sich. Florie Marion, Sprecherin beim Bundesamt für Landwirtschaft, begründet ihn so.
Ich kann schon verstehen, dass es ein bisschen schwierig ist zu verstehen. Das ist klar. Aber es wurde damals entschieden, die Prioritäten anders zu setzen.
Das heißt, seit 2014 steht die Nahrungsmittelproduktion im Fokus. Der Anbau von Rohstoffen ist zweitrangig, so will es die Agrarpolitik. Die Sprecherin des Bundesamtes gibt zu bedenken, dass Schweizer China-Schilf früher nicht rentabel produziert werden konnte. Bleiben Zahlungen des Bundes aus, befürchten die China-Schilfförderer nun den Todesstoß für die Schweizer Schilfproduktion.
Die Sorgen von diesen Produzenten, also wir nehmen die ernst, oder? Aber jetzt ist einfach nicht der Fokus auf diese Typ von Produktion und es handelt sich von ca. 200 Hektaren in der Schweiz.
Es werde nur auf sehr wenigen Flächen Schilf angebaut. Für die Schweizer Landwirtschaft sei die Produktion nicht existenziell. Die Schilfpioniere müssen selber schauen, wie sie über die Runden kommen. Eine Änderung ist derzeit nicht absehbar. Landwirt Uli Freudiger kann eine Tonne China-Schilf für 200 Franken verkaufen. Rentabel ist das nicht. Er ist aber überzeugt von seinem Schilf.
«Ich hätte schon lange aufgehört, wenn ich hätte gesehen, dass wir auf dem falschen Weg sind»,
sagt er und hofft weiter auf die Unterstützung durch den Bund. Das Produkt ist gefragt. Um die Nachfrage decken zu können, wird immer mehr günstiges China-Schilf aus dem Ausland importiert. In den letzten 3 Jahren hat sich die Menge verfünffacht.
Thomas Pressmann hat berichtet. Es ist gleich eins und gleich geht es bei uns um Männer, aber ebenso um Frauen, um Geschlechter und Rollenverständnis. Zu Gast im Tagesgespräch ist Andreas Porter, der sich seit über 3 Jahrzehnten für die Anliegen von Männern und Vätern einsetzt. Das nach den Schlagzeilen mit Thomas Fuchs.
Der sogenannte Islamische Staat hat offenbar Raqqa, seine letzte wichtige Bastion in Syrien, verloren. Die Militäroperation der syrischen demokratischen Kräfte sei beendet, sagte ihr Sprecher. In Malta haben Tausende der ermordeten Journalistin Daphne Caruana Galizia gedacht. Die 53-Jährige war gestern von einer Autobombe getötet worden. Sie hatte Vertrauten von Regierungschef Muscat mehrfach vorgeworfen, korrupt zu sein. Und in der Schweiz leben fast 600'000 Menschen in Armut. Das zeigt die sogenannte Armutsquote 2015 des Bundesamtes für Statistik. Ohne soziale Unterstützung durch staatliche oder private Institutionen wären es gut doppelt so viele.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.